wie man der Tagespresse entnehmen konnte, hat die Große Koalition die Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro flächendeckend nach langjährigem Streit beschlossen. Und dieser Beschluss ist fast überall in der Republik auf positive Resonanz gestoßen. Die SPD hat es sogar zu ihrem Prestigeobjekt für die Große Koalition erklärt. Daran hat sie einiges, davon hat sie einiges abhängig gemacht. Und die SPD-Basis hat natürlich mit der Zustimmung zur Großen Koalition auch dieses Projekt mehrheitlich abgesegnet. Wenn man Umfragen in der deutschen Bevölkerung Glauben schenken kann, dann sollen 80% der Bevölkerung für den Mindestlohn sein. Und was besonders bemerkenswert ist, auch die Gewerkschaften begrüßen diesen Beschluss ziemlich emphatisch mit den Worten, ich zitiere, eine langjährige Forderung des DGB wird endlich umgesetzt. Ich habe wirklich nicht falsch zitiert, es bezieht sich wirklich auf den Mindestlohn. Die Arbeitgeberverbände sind natürlich nicht einverstanden. Arbeitgeberverbände nebst ihren wissenschaftlichen Zuträgern, die melden selbstredend gegen jede Beschränkung ihrer Freiheit im Umgang mit Lohn und Leistung erstmal ganz prinzipiell Protest an. Wenn Zeit ist, kann man sich in diesem Protest nachher noch genauer beschäftigen. Was ist denn das für eine Zufriedenheit, die da ziemlich einhellig geäußert wird? Es verhält sich doch so, dass da Regierende bilanzieren und so viel kann vorweg gesagt werden, was sie selbst mit der Agenda 2010 und dem damit eingerichteten Mindestlohn angerichtet haben. Sie stellen ein Resultat ihres eigenen Werkes fest, das immer mehr Beschäftigte vom verdienten Lohn, auch vom Vollzeitlohn, nicht mehr leben können. Wenn man das einmal so nimmt, muss man sagen, dies ist ein vernichtendes Zeugnis über die kapitalistische Wirtschaft und den Lebensunterhalt der Leute. Was gibt es da zu feiern? Erst wird doch die Mehrheit der Menschheit dazu genötigt, den Kapitalismus dazu genötigt, mit Arbeit zum Nutzen von Unternehmern Geld für ihr Leben zu verdienen. Und dann kriegen Millionen das mit dem Verdienten nicht einmal mehr hin. Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Lohnende Arbeit für Betriebe und gesicherter Lebensunterhalt für Beschäftigte vertragen sich im Kapitalismus nicht. Und der zweite Schluss, der eigentlich eine Umformulierung des ersten ist, der Zweck der Bezahlung der Arbeit durch die Betriebe, die ihn kapitalistisch durchkalkulieren, der Zweck der Bezahlung der Arbeit liegt nicht darin, dass Lohnempfänger davon leben können. Doch, und das ist der letzte Schluss, da lohnabhängige Menschen nun einmal keine andere Einkommensquelle haben, müssen sie davon irgendwie ihre Existenz hinkriegen. Und weil das vielen von ihnen jetzt nicht gelingt, greift Politik ein. Wie? Mindestlohnmäßig. Sie überdenkt also nicht etwa kritisch den Zusammenhang von kapitalistischem Lohninteresse und dem Leben ihrer Bürger. Überlegt nicht etwa, wie der Reichtum der Menschen, die ihn herstellen, auch ein wenig ihnen selbst zugutekommen könnte, sondern führt eine Untergrenze des Lohns ein, bis zu dem die Unternehmer den Lohn absenken dürfen. Das ist ihre Konsequenz. Grund genug, sich einmal die Frage zu stellen, was es eigentlich mit dem Lohn im Kapitalismus auf sich hat, wenn er per politischem Beschluss als Mindestlohn durchgesetzt werden muss. Wie ist es zu erklären, dass der Lohn den Lebensunterhalt der Beschäftigten nicht sichert, wo man doch denken könnte, dass er genau dafür da ist? Und welche Interessen und welche Maßstäbe legen politische Parteien und Regierungen an, wenn sie da intervenieren? Das ist sozusagen das Programm, das ich mir heute vorgenommen habe. In einem ersten, ziemlich langen Kapitel, das ich Lohn und Lebensunterhalt beschrieben und überschrieben habe, werde ich erstens erklären, was es mit dem Lohn im Kapitalismus und was es mit der politischen Intervention in den Lohn auf sich hat. In einem zweiten, kürzeren Kapitel will ich dann die Mindestlohndebatte und den Beschluss zum Mindestlohn selber mir vornehmen. Und in einem dritten, ebenfalls kürzeren Kapitel will ich darstellen, welche neue ökonomische Lage mit dem Mindestlohn eigentlich in der Republik hergestellt wird. Was bedeutet eigentlich dieser Beschluss für Kapitalisten, für Unternehmer, für Lohnarbeiter und welche Schlüsse ziehen die Gewerkschaft aus dieser neuen Lage? Dieses Kapitel habe ich Ökonomie des Mindestlohns genannt. Zum ersten Kapitel. Ich beginne mal das erste Kapitel mit einer These. Eine These, die ich dann im Weiteren begründen will. Meine These lautet, ohne staatliche Intervention prinzipieller Natur erfüllt der Lohn nicht die Funktion, dass Beschäftigte, Lohnarbeiter, also auf Lohn angewiesene Menschen über ein Geld verfügen, das sichert, dass sie sich selbst und ihre Familie kontinuierlich und dauerhaft über Wasser halten können. Ohne solche politische Intervention ist nicht einmal sichergestellt, dass die Leute sich so viel an Lebensmitteln leisten können, dass sie zumindest weiter arbeitstauglich sind, also weiterhin Geld verdienen können. Das heißt zugleich, dass nur mit dieser staatlichen Intervention in die Bezahlung für Arbeit im Dienste von Unternehmen aller Art, nur mit solcher staatlichen Intervention überhaupt das, was man Reproduktion der gesamten Gesellschaft, also Reproduktion der auf Geldverdienst angewiesenen Volksmassen, und Reproduktion, immer wieder Herstellung und Weiterentwicklung der Wirtschaft, die von der Verfügung über die Arbeitskraft dieser Volksmassen lebt, läuft, beziehungsweise so läuft, wie sie im Kapitalismus läuft. Nur mit staatlicher Intervention geht es. Soweit die These. Jetzt die Erläuterung. Es ist schon, das habe ich in der Einleitung schon gesagt, und es ist kein großes Geheimnis, dem puren Beschluss zum Mindestlohn selbst zu entnehmen, dass der Zweck der Bezahlung des Lohns durch kapitalistische Betriebe nicht der Sicherung des Lebensunterhalts von allen Beschäftigten dient. Der Zweck der Bezahlung der Leute durch die Betriebe und die Leistung, die der Lohn für die Lohnempfänger zu erbringen hat, nämlich mindestens die Sicherung ihres Lebensunterhalts. Und dafür gehen Sie doch in die Fabrik, dafür gehen Sie doch ins Büro. Die beiden Sachen, Zweck der Bezahlung und Leistung des Lohns für die Beschäftigten, passen nicht nur nicht zusammen, sondern schließen sich aus. Wieso? Sie schließen sich deswegen aus, weil Betriebe für Arbeit Geld zahlen, und zwar nur so viel, wie es sich für sie die Betriebe lohnt. Der Maßstab der Beschäftigung von Arbeit heißt Rentabilität und das Maß heißt Gewinn. Möglichst sogar einen konkurrenzfähigen Gewinn, einen Gewinn, mit dem sie innerhalb der Konkurrenz bestehen können. Die Rechnung, die jeder Kapitalist dabei aufmacht, heißt ganz schlicht, je weniger Lohnkosten für die Arbeit ich aufwenden muss, desto günstiger ist das für meinen Gewinn. Und das schließt im Übrigen ein, dass es für Betriebe, für kapitalistische Betriebe in Sachen Lohnzahlung keine Untergrenze gibt. keine Untergrenze gibt. Für sie, für die kapitalistischen Unternehmen, ihrem ökonomischen Interesse zufolge, kann wirklich der Lohn nicht niedrig genug sein. Das ist das Interesse der Betriebe, wenn sie Leute einstellen gegen Lohn, und genau dieses Interesse ziehen sie gnadenlos durch. Die stellen überhaupt nur zu Bedingungen ein, die ihrer eigenen Gewinnkalkulation entspricht. Wenn sie der nicht entspricht, stellen sie nicht ein. Und sie entlassen entsprechend Leute, wenn die bezahlte Arbeit sich für sie aus welchen Gründen auch immer, da gibt es mehrere, nicht mehr lohnt. Dass Leute dann ohne jenes Lebensmittel Geld, an dem hier nun mal das gesamte Leben, die gesamte Versorgung hängt, ohne solches Lebensmittelgeld dastehen, ist für die Unternehmen kein Grund, so etwas zu unterlassen, die Entlassung zu unterlassen, zum Beispiel Lohn auch noch für Entlassene zu zahlen, wäre vom Standpunkt dieser Unternehmen eine glatte Absurdität. Das hat nichts mit Bösartigkeit zu tun, das hat nichts mit Bösartigkeit der Unternehmer zu tun, sondern das ist das praktisch umgesetzte Resultat ihrer Rechnungsweise, in der Lohnkosten und Betriebsgewinn in einem unauflöslichen Gegensatz stehen. Soweit das Interesse.
Nochmal zu dem Interesse.
Bitte?
Nochmal zu dem Interesse. Der Lohn kann vom Standpunkt des Kapitals nicht niedrig genug sein. In der Endkonsequenz hieße das umfassende Ruinierung des Arbeitsmaterials, was gleichzeitig ja Mittel der Gewinn der Wirtschaftung sein soll.
Du hast völlig recht. Du hast nicht nur völlig recht, sondern du hast mir auch den Übergang zum nächsten Gedanken eröffnet. Dafür bin ich dir dankbar. Ich will aber noch einen Gedanken zwischenschieben. Was nützt das Interesse, ohne dass das Kapital auch die Macht hat, das Interesse durchzusetzen? Den Gedanken müssen wir noch zwischenschieben. Dass die Betriebe auch die Macht dazu haben, so etwas gegen die Menschen durchzusetzen, liegt schlicht in dem Verhältnis zwischen den beiden ökonomischen Parteien, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wie sie heißen, begründet. Die einen, die Einkommensabhängigen, brauchen unbedingt, unterstrichen unbedingt Lohn. Weder können sie es sich zum Prinzip machen, Arbeit abzulehnen, nur weil ihnen die Bezahlung nicht passt. Und schon gar nicht können sie längere Zeit ohne bezahlte Arbeit in fremden Diensten auskommen. Genauer heißt das, sie sind unbedingt auf Lohn angewiesen und können bei der Einstellung erst einmal überhaupt keine eigenen, aus dem eigenen Interesse resultierenden Bedingungen stellen, wenigstens nicht mit Aussicht auf Erfolg. Umgekehrt die andere Seite, die Kapitalseite. Sie braucht nur bedingt Arbeit. Arbeit unter der Bedingung, dass ihre Bezahlung sich für sie in der Anwendung der Arbeit rentiert. Und genau das macht ganz prinzipiell die auf bezahlte Arbeit angewiesene Massen schlicht erpressbar. Ihr Interesse am Lohn gilt nicht beim Kapital. Aber den Lohn brauchen sie unbedingt, weil eben zum Leben, weil daran ihre Existenz hängt. Das ist, wie gesagt, bei den Unternehmen ganz anders. Die Bedingungen, unter denen sie Lohn zahlen, hat ihr Maß eben nicht in ihrer persönlichen Existenz, sondern in der Steigerung des Gewinns des Betriebes. Einen Gedanken noch kurz angeschlossen, ehe ich zu seinem Übergang komme. Aus dieser Erpressbarkeit der lohnabhängigen Menschen folgt, dass sie im Betrieb, wenn sie also eingestellt sind und zu arbeiten haben, Verfügungsmasse der Unternehmer sind. Und das bedeutet in dreifacher Hinsicht mindestens in dreifacher Hinsicht ebenfalls was für den Lohn der Leute. Erstens verhält es sich so, dass mit jeder Ausdehnung eines Arbeitstages, der Verlängerung eines Arbeitstages, nicht nur das Arbeitsvermögen auf Dauer angegriffen bis ruiniert wird, sondern auch der Lohn, und zwar relativ zur geleisteten Arbeit gesenkt wird. Relativ zur geleisteten Arbeit. Zweitens bedeutet das, mit jeder Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit an Bändern oder sonst wie, geschieht das Gleiche. Vermehrte Vernutzung des Arbeitsvermögens und relatives Senken des Lohns. Und drittens verhält es sich so, dass mit jeder Rationalisierung schließlich vom Betrieb das Verhältnis der Kosten der Arbeit zu den Kosten neuer Maschinen, neuer Produktionsmittel, neuer Automaten kalkuliert wird. Und zwar mit einem ebenfalls doppelt negativen Resultat für die Leute, die dann noch im Betrieb arbeiten. Einerseits weiß man, schließt Rationalisierung Entlassungen ein. Und andererseits bleibt eine Abteilung im Betrieb, die nur noch einfache, unqualifizierte Arbeit leistet, eine Abteilung, was die Unternehmer dann zum Anlass nehmen, den Lohn auch schon mal absolut abzusenken. Das Resultat von dieser Verfügung über die erpressbar gemachten Lohnarbeiter nenne ich mal oder heißt genereller Verfall des Lohns. Genereller Verfall des Lohns durch dauernden Angriff auf den Lohn. Dieser dauernde Angriff auf den Lohn setzt sich natürlich auf Grundlage dessen, was ich gerade gesagt habe, noch fort. Denn zu der relativen und absoluten Lohnsenkung kommt noch hinzu, dass die Unternehmer sich nämlich selbst mit der Entlassung von Leuten permanent ein zusätzliches Angebot von Arbeitskräften auf dem Markt schaffen. Das schaffen sie mit ihrer Entlassung selber. Von Arbeitskräften auf dem Markt schaffen, die unbedingt Arbeitslohn brauchen. Und weil sie unbedingt Arbeitslohn brauchen, heißt das, dass natürlich auf diese Art und Weise die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt zwischen Arbeitssuchenden zunimmt. Eine Konkurrenz, die das Kapital erneut zum Lohndrücken nutzt. Verfall des Lohns. So fasse ich das zusammen. Das Fazit aus dem ersten Punkt heißt, es ist ein doppeltes. Ich fasse es mal so zusammen. Zweck der Bezahlung des Lohns durch die Kapitalisten und die Leistung, die der Lohn für die Beschäftigten zu erbringen hat, schließen sich prinzipiell aus. Zweck heißt Kostensenkung für das Kapital. Leistung heißt Sicherung des Lebensunterhalts. Und der zweite Schluss, den ich sagen würde, mit seiner Erpressungsmacht sorgt das Kapital dafür, dass sein Interesse auch dauerhaft zum Zuge kommt. So. Und mit dieser Lage ist der moderne Staat konfrontiert, nicht nur konfrontiert, sondern gefordert. Er sieht sich vor eine Aufgabe gestellt, die widersprüchlicher kaum sein kann, muss er doch zwei einander ausschließende Interessen irgendwie unter einen Hut bringen. Auf der einen Seite hat der Staat natürlich von sich aus ein eminentes Interesse daran, dass die Wirtschaft, seine Wirtschaft, Wachstum hervorbringt, möglichst Wachstum als Sieger in der Konkurrenz auf allen möglichen Märkten. Und weil das sein Interesse ist, deswegen hat der Staat nicht nur viel Verständnis für einen Lohn, bringt der Staat nicht nur viel Verständnis für einen Lohn auf, mit dessen Hilfe die Unternehmen genau das zu Wege bringen. Mehr ist an der Stelle festzuhalten. Denn immerhin ist es der Staat ja selber, der diesen Menschen mit der Eigentumsordnung, die er per Recht verfügt, diese Menschen auf ein Einkommen festlegt, auf ein Einkommen festlegt, das ihnen keine andere Wahl lässt, ohne Eigentum sind sie eben auf Gedeih und Verderb, auf Dienst am Kapital angewiesen. Das ist die eine Seite, mit der der Staat konfrontiert ist. Die Behandlung des Lohns durch das Kapital, vor allen Dingen deren Resultate, Gewinn und Wachstum, passen ihm sehr. Dafür hat er die Eigentumsordnung eingerichtet. Auf der anderen Seite aber, jetzt komme ich zu seinem Argument, auf der anderen Seite aber missfällt dem Staat schon, dass diese Rechnungsweise des Kapitals mit dem Lohn die kontinuierliche Sicherung des Lebensunterhalts der Lohnabhängigen sicherzustellen von Teilen des Volkes nicht geleistet werden kann. Das missfällt dem Staat. Warum missfällt ihm das? Es missfällt ihm aus zwei Gründen. Erstens ist er besorgt um die Erhaltung der Lohnarbeiter, und zwar als Lohnarbeiter. Nicht als Menschen, die sich ein gutes Leben machen wollen, nach ihren Interessen leben wollten, sondern Erhaltung der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter. Das heißt, als Klasse, die im Dienst am Kapital aufgeht und diesen Dienst auch regelmäßig erbringen können muss. Das heißt aber, der Staat hat eine Sorge hier an der Stelle, die sich zusammenfassen lässt, als er ist interessiert oder er ist besorgt um die Reproduktion der lohnabhängigen Volksteile. Und dieses Anliegen, Reproduktion der lohnabhängigen Volksteile, nimmt weder Maß an einem vernünftigen Lebensunterhalt, geschweige denn an Bedürfnissen dieser Menschen, sondern Reproduktion, das sollte man ruhig, dieses lateinische Wort sollte man ruhig einmal wörtlich nehmen, ist Wiederherstellung. Wiederherstellung und dauerhafte Sicherstellung von nichts anderem als der Arbeitsfähigkeit, als der Dienstbarkeit der Klasse der Lohnarbeiter. Zu der gehört, das ist der zweite Grund, warum dem Staat dieser Umgang mit dem Lohn nicht gefällt, gehört zweitens eben nicht nur die regelmäßige Zufuhr von Kalorien, Essen, Trinken, Kleiden, Wohnen, sondern zu der gehört zweitens auch, dass die Lohnarbeiter mit dem Verdienten ein, ich nenne das mal in dieser Gesellschaft, geordnetes Leben führen können, nach den Maßstäben, die hierzulande gelten und ihnen als Recht vorgesetzt wird, geordnetes Leben führen können. Ein Leben, indem sie den staatlichen Vorgaben in allen möglichen Abteilungen ihres Lebens, in Sachen Hygiene und Gesundheit, in Sachen Recht und Sitte, in Sachen Familienleben, nebst Kindererziehung nachkommen können. Und wenn das nicht gewährleistet ist, sieht der Staat sich herausgefordert. Er will nämlich verhindern. Er will verhindern, dass die Beschäftigten, aber vor allem auch die unbeschäftigten Teile des Staatsvolkes zu unerwünschten bis unerlaubten Mitteln greifen, wenn sie mit ihrer Lohnarmut fertig werden wollen. Verwahrlosen, kriminell werden, damit zu einer moralischen oder gesundheitlichen Gefahr, Ansteckungsgefahr im wörtlichen Sinne werden können und so weiter. Um das alles zu verhindern, wird er tätig und sichert die Reproduktion der Klasse, was einen Maßstab darstellt, der so funktional wie schäbig ist. Mehr als, ich habe es eben schon gesagt, pure Wiederherstellung des Arbeitsvermögens ist nämlich mit diesem Ziel nicht angestrebt. Das Notwendigste für die kontinuierliche Ablieferung von Lohnarbeit, also für die Subsistenz der Lohnarbeiter als Lohnarbeiter. Das soll der Lohn schon hergeben, lautet der Staatsstandpunkt. Ganz prinzipiell soll er das hergeben. Ich sage das ganz prinzipiell unterstrichen, weil ich das bitteschön auch nicht zu verwechselt haben möchte mit dem, was nachher über den Lohn, Mindestlohn zu sagen ist. Wie geht er nun mit diesem Widerspruch um, der Staat?
Nee, nochmal, was ist das? Nochmal zu dem Maß. Ich meine, zu dem Maß dessen, was er da, was er unter Funktion des Lohns für die Reproduktion als Lohnarbeiter, das Maß dessen, weil das ist ja, durchaus variabel. Das Niveau dessen, was er da denen zugesteht, worüber sie sich als abhängig Beschäftigte damit so wiederherzustellen in der Lage sind.
Du hast völlig recht. Das Maß für dieses, für das, was ich den Zweck Reproduktion genannt habe, ist variabel. Das kann man auch ablösen daran, dass es halt eine ganz verschiedene Reihe von Lohngruppen gibt, die alle unter diesen Zweck Reproduktionssicherheit fallen. Aber wichtig ist bei mir, ist mir jetzt nur in dem Gedanken, dass er ja interveniert, weil Teile des beschäftigten Volkes das nicht mehr hinkriegen. Da interveniert er erstmal, sozusagen auf der untersten Ebene. Da will er sicherstellen, alle Volksteile genau das hinkriegen. Das ist mein Interventionspunkt an der Stelle.